Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Dr. Rolf Schmachtenberg ist Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Einem Ministerium, in dem auch Gesetze vorbereitet werden, die für Menschen mit Behinderung bedeutsam sind. Im Interview mit den Sichtweisen spricht er über Herausforderungen in der Inklusion. Er erklärt, welche Fortschritte und politischen Hürden es bei der Umsetzung aktueller Gesetzesvorhaben gibt. Mit Blick auf eine barrierefreie Zukunft äußert er sich vorsichtig optimistisch. Das Interview führte Anna Hinz.
Herr Dr. Schmachtenberg, im Oktober waren Sie wieder zu Gast bei der Verbandsratssitzung des DBSV und haben sich mit uns über die aktuellen behindertenpolitischen Vorhaben der Bundesregierung ausgetauscht. Welche Bedeutung hat der DBSV für Sie?
Eine große, denn es ist ein starker Verband, auch gerade mit seinen Unterverbänden, Landesverbänden, auch seinen Spezialverbänden, deckt er ein breites Spektrum von Menschen in Deutschland ab. Und es ist ein Verband, der aus meiner Sicht besonders gut aufgestellt ist, auch wenn es darum geht, klare Meinungen zu bilden und in den politischen Prozess einzubringen. Und so komme ich da immer gerne, ich nehme da immer was mit. Diesmal war zum Beispiel für mich wichtig der Hinweis, welche große Rolle die Reform der Kinder- und Jugendhilfe spielt. Dass das sozusagen so im Zentrum jetzt auch der Überlegungen der aktuellen Debatten in Ihrem Verband war mir vorher nicht so klar. Also, dass es ein Thema war, ja, aber wie prominent, das konnte ich dann erst durch die Sitzung unmittelbar lebendig erfahren.
In diesem Jahr feiern wir 30 Jahre Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 unseres Grundgesetzes. Also, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und ein weiteres Jubiläum, nämlich 15 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Was sagen Sie, wo stehen wir bei der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderung?
Irgendwo mittendrin, so wie es ja zur Inklusion passt, wenn man Inklusion ein bisschen umgangssprachlich übersetzt mit Mittenmang und Miteinanderleben, so ist es hier auch um die Umsetzung bestellt. Ich denke, das waren große Fortschritte, über viele Jahre auch errungen, die Sie auch jetzt nochmal genannt haben. Und wir hatten ja jetzt auch am 4. November dazu eingeladen, auch in einer Veranstaltung auch nochmal sozusagen da Revue zu passieren, so zeigen, was da alles geleistet wurde. Aber vor allen Dingen, um eigentlich daraus auch nochmal wieder Kraft zu schöpfen für die nächsten Schritte. Natürlich ist einiges passiert, das Behindertengleichstellungsgesetz, das SGB IX, die Weiterentwicklung des SGB IX, die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes, jetzt auch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, mit dem wir auch stärker die Barrierefreiheit im privaten Bereich angehen. Aber es ist einiges zu tun, dafür sprach ja auch die Agenda dieser Legislaturperiode. Also wir würden gerne weiter vorankommen mit der Barrierefreiheit im privaten Bereich. Da ist noch deutlich Luft nach oben.
Ja. Das Motto des Beauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, lautet: Demokratie braucht Inklusion. Auf beides, die Demokratie und die Inklusion, erleben wir derzeit erschreckende Angriffe. Welchen Handlungsauftrag leiten Sie aus dem Auftrag Demokratie braucht Inklusion ab?
Und Inklusion braucht Demokratie. Also ich finde dieses Slogan wirklich gut, weil man ihn auch wirklich wenden kann in beide Richtungen. Ist er so wahr und zutreffend? Und eine Demokratie kann man, glaube ich, immer daran messen, dass sie dann stark ist, wenn sie eben auch ihre Minderheiten schützt und nicht durch einfach herbeigeführte plebiszitäre Mehrheitsvoten, wieso die Mehrheit will das jetzt, das ist jetzt die Stimmung, alles, was nicht auf dem Hauptweg liegt, beiseite zu drücken. Und deswegen ist eben eigentlich eine lebendige, beteiligungsbreite Demokratie der beste Weg, auch gegen Diskriminierung und alle mitzunehmen. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Und eine Gesellschaft, die wirklich Inklusion inhaliert hat, die hat ja dann inhaliert, dass sie auch einen guten und respektablen und wertschätzenden, unterstützenden Umgang hat mit allen möglichen Formen von, ich sag mal, Minderheiten. Am Ende ist jeder Teil irgendwelcher Minderheiten. Selbst die Bayern sind in Deutschland keine Mehrheit, sie sind in Bayern eine Mehrheit, nur mal als Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, die Inklusion voranzubringen, weil man damit eben auch eine Demokratie voranbringt, die in der Lage ist, gerade eben auch auf die Minderheiten zu achten.
In der Behindertenpolitik hatten wir zuletzt den fortschrittlichsten Koalitionsvertrag. Versprochen wurde deutlich mehr Barrierefreiheit und Nichtdiskriminierung im Alltag. Dazu sollten insbesondere das Behindertengleichstellungsgesetz, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz weiterentwickelt werden. Passiert ist nichts von alledem. Warum war es denn so schwierig, die inklusionspolitischen Vorhaben umzusetzen?
Diese Koalition ist wirklich mit viel Ehrgeiz angetreten, als eine Koalition von Parteien, die sehr unterschiedlich sind, aber dachten, einen gemeinsamen Kern gefunden zu haben, gerade in solchen Themen wie Inklusion oder auch Umgang mit Minderheiten, siehe ja auch im Familienrecht und ähnlichen Feldern. Und daher dieser ehrgeizige Koalitionsvertrag, der diese Ambitionen dann ausdrückte, auch diesen Enthusiasmus. Aber, und das erste Jahr sind wir noch relativ gut vorangekommen, aber spätestens im zweiten Jahr setzten hier sehr, sehr reibungsvolle Prozesse ein, die nicht mehr viel, das muss ich zugestehen, vorangebracht haben auf der gesetzgeberischen Ebene. Auf der untergesetzlichen Ebene, also jenseits dessen, was man als Gesetzgeber hier beschließt, denke ich, haben wir einiges vorangebracht. Ich denke insbesondere die Bundesinitiative für Barrierefreiheit. Auch in der Umsetzung der vorhandenen Gesetze kommt man voran, aber es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben zwei große Gesetzgebungsvorhaben, die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes mit der Erweiterung der angemessenen Vorkehrungen auf den privaten Bereich, also den gesamten Handel, Geschäfte, Handwerk, Dienstleistungen, das ist ein großes Ding, komplett ausgearbeitet, stecken derzeit in den Ressortabstimmungen, aber das wird eben in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Und wir hatten einen sehr, sehr intensiven Diskurs mit den Werkstätten und den Werkstattbeschäftigten über die Weiterentwicklung der Werkstätten, auch in diesem Spannungsfeld. Werkstätten sind eigentlich exkludierend, aber andererseits für viele Menschen, die in den Werkstätten sind, doch der Ort, den sie sehr verteidigen, wo sie sehr, sehr erschrocken sind, wenn man darüber redet, man könnte die Werkstätten auflösen. Dann haben wir gute Kompromisse gefunden, glaube ich, die eine Weiterentwicklung brächten zu einem inklusiveren Arbeitsmarkt, zum Beispiel mit der Regelung, dass man den Nachteilsausgleich bei der Rente dann künftig mitnehmen kann, wie im Rucksack. Und aber gleichzeitig auch einen, glaube ich, ganz guten Ansatz, wie wir die Einkommenssituation nochmal verbessern, ohne völlig zu Fehlanreizen zu kommen im Verhältnis zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Das ist alles erarbeitet. Und ich kann jetzt nur hoffen, dass die nächste Koalition eine sein wird, die sehr zügig diese Dinge aufgreift und auch dann rasch auf den Weg bringt.
Ja, Sie haben es gerade noch angesprochen, dass das BMMS einen Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsgesetzes vorbereitet hatte. Nun ist ja die Koalition zerbrochen. Und was passiert jetzt damit?
Also das ist jetzt faktisch ein Werkstück, das da liegt. Und jetzt ist durch die Wahlen ja die Chance gegeben, dass sich sehr bald eine neue Regierung, auch jetzt dann auf der Basis aktueller Wahlen, die jetzt in dieser Situation stattgefunden haben, bildet. Und ich denke, dass diese Dinge ja in der Tat weniger von parteipolitischem Streit sind. Und wenn wir eine Regierung haben, die inklusionspolitisch offen ist, dass sie dann sagt, na, das ist doch gut, dass es diese Vorarbeiten gibt, wir schauen uns die nochmal durch und bringen es dann auch auf den Weg. Und in der Tat dient ja Gesetzgebung, gerade bei so einem Gesetz, dann diesen Abwägungsprozessen. Beim Behindertengleichstellungsgesetz geht es im Kern ja um die Abwägung, ist das mehr Chance für die Wirtschaft, dass sie sich inklusiv öffnet, oder ist es mehr eine Last, dass sie verpflichtet werden, im Einzelfall Barrierefreiheit herzustellen? Ich finde, es ist vor allen Dingen das Erste, aber es gibt dann auch Stimmen für das Zweite. Wichtig ist, dass man so ein Gesetzgebungsverfahren anstößt, also über die Bundesregierung in den Bundestag, um dann da in den Gremien zu einer ausgeglichenen Lösung zu kommen. Und da bleibe ich hoffnungsvoll, dass das in der nächsten Legislaturperiode dann auch klappt.
Okay. In der jetzigen Legislaturperiode hat auch die Bundesinitiative Barrierefreiheit gestartet. Können Sie kurz erläutern, was das ist und vielleicht schon erste Ergebnisse nennen und wie es dann damit weitergeht?
Also wir haben hier einen Prozess aufgesetzt, der eine ganz neue Qualität hat, weil wir sehr systematisch arbeiten, also innerhalb der Bundesregierung eben ein Wechselspiel zwischen Fachebene und Staatssekretärsebene und dazwischen da eben die Beteiligung über den Beirat, eine breite Beteiligung der betroffenen Verbände, aber gleichzeitig auch der Länder und der Dienstleister und dann immer fachbezogen auch von Fachleuten, um sehr systematisch partizipativ an Themen zu arbeiten. Und das in den Feldern eben Mobilität, Gesundheit, Wohnen und Digitales. Gerade das Digitale ist ja hier herauszuheben nochmal. Das Digitale kann wirklich Barrieren wegmachen. Ich glaube, das ist gerade für Menschen mit Sehbehinderungen häufig wirklich eine sehr positive Erfahrung. Gekoppelt oft mit der negativen Erfahrung, dann kommt die nächste Software rein und wieder ist alles voller Barrieren. Also das und natürlich die Barriere, dass die Menschen, die auch Schwierigkeiten im Zugang haben, auch zu solchen Techniken, sei es aus finanziellen Gründen, sei es auch aus anderen Gründen, auch wieder ausgeschlossen werden. Also die, es gibt dann die digitale Community und die, die draußen sind. Und wir haben hier ein gutes Format aufgesetzt, diese Fragen sehr systematisch zu behandeln. Wir werden auch einen Zwischenbericht vorlegen, wie es geplant ist, um dann auf der Basis hier auch weitere Schwerpunktsetzungen vorzunehmen. Ich denke, dass wir im Bereich barrierefreier Tourismus schon gut vorangekommen sind. Ich glaube, dass wir mit dem Diskurs auch beim barrierefreien Wohnen vorankommen. Also die Länder werden auch stärker angesprochen, da geht es ja auch um die Bauordnung. Klar, wenn ich an die Bahn denke, die auch neulich mal eingeladen war und trotzdem jetzt wieder neu bestellt hat, Züge, die noch nicht das ist, was man eigentlich braucht, sieht man, dass noch dicke Bretter zu bohren sind. Aber es ist, glaube ich, ein System jetzt geschaffen, mit dem man langfristig planen, arbeiten kann.
Jetzt zu meinem anderen Gesetz. Vor 8 Jahren wurde das Bundesteilhabergesetz verabschiedet. An seiner Entstehung waren Sie maßgeblich beteiligt. Wie blicken Sie auf die Umsetzung und wo sehen Sie weiter Entwicklungsbedarf?
Also wie immer ein gemischtes Bild. Das Bundesteilhabegesetz ist ja an mehreren Stufen umgesetzt worden. Und es hat im Kern natürlich den Inhalt gehabt, die Herausgliederung der Eingliederungshilfe aus dem Buch der Sozialhilfe in das Buch der Teilhabe. Und damit verbunden auch entsprechend ein Verständnis, dass es um Nachteilsausgleiche geht. Eine weitgehende Befreiung von Regelungen der Einkommens- und Vermögensanrechnung. Besonders herauszuheben, dass es eben keine Anrechnung mehr des Partnereinkommens gibt. Das hat man, glaube ich, schon fast vergessen. Das war damals noch als Heiratsverbot, zu Recht als Heiratsverbot, wirklich ganz vorne als Problem. Davon haben wir uns völlig frei gemacht. Und auch die Einkommens- und Vermögensanrechnungen, das zeigt ja die Evaluation, sind jetzt so gefasst, dass es wirklich nur noch wenige betrifft. Das heißt, die allermeisten in Deutschland bekommen die Nachteilsausgleiche der Eingliederungshilfe nun ohne diese Anrechnung. Das hat geklappt. Daneben haben wir Stärkungen von Mitbestimmung, Frauenräten, Werkstatträten, Verbesserung beim Arbeitsfördergeld. Wir haben das gesamte Teilhaberecht im Teil 1 SGB 9, die Koordination neu aufgestellt. Hier sind besonders zu erheben natürlich auch nochmal die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Ein großes Unterfangen mit über 500 Beratungsstellen, mit ca. 1800 Menschen, die dort arbeiten, überwiegend Peers, auch ein Stück weit wirklich Neuland betreten und jetzt auch doch, denke ich, sehr gut etabliert. Und wir haben auch solche Sachen, die kommen technisch daher, die sind aber nicht unwichtig, wie den Teilhabeverfahrensbericht. Wir haben jetzt in Deutschland Transparenz darüber, wie die Reha-Träger arbeiten, wer wie schnell Anträge bearbeitet, wer wie viel weiterleitet, wie wenige persönliche Budgets es gibt. Wir wissen jetzt, wie wenig trägerübergreifend geplant wird. Das heißt, damit kommen wir auch zu den Defiziten. Der Kern des faktisch selbstbestimmten Ansatzes der personenzentrierten Förderung, der muss noch weiter vorangetrieben werden. Und das sowohl auf der Ebene des Vertragsrechts zwischen den Leistungserbringern und den Leistungsträgern, als auch in der Teilhabeplanung. Das ist unterschiedlich in Regionen, da gibt es durchaus Dinge, die Hoffnung machen, aber in der Fläche ist das noch nicht angekommen. Wird im Gegenteil häufig so bürokratisch aufgezogen, dass man dann ja leider immer wieder Zeitungsartikel lesen muss mit der Überschrift Bundesteilhabegesetz - furchtbare Bürokratie. Das ist aber nicht aus meiner Sicht zwingend aus dem Gesetz heraus. Das ist das, was Verwaltungen jetzt mit dem Gesetz auch anstellen. Und da müssen wir weiter dranbleiben und haben deswegen intensive Begleitprozesse auch mit den Ländern aufgesetzt.
Da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wie sehen Sie persönlich, also welche mittel- und langfristige Vision haben Sie für eine barrierefreie, inklusive Gesellschaft in Deutschland?
Ja, die Vision ist, dass jeder Mensch in Deutschland eben selbstbestimmt leben kann und darin unterstützt wird, wenn er hier Barrieren begegnet, dass diese überwunden werden. Das beginnt bei einer guten Hilfsmittelversorgung, geht über barrierefreie Wohnungen, Zugänge zur Ausbildung, Zugänge zur Arbeit. Und vor dem Hintergrund auch vielleicht des demografischen Wandels, glaube ich, sind die Chancen dafür gar nicht so schlecht, dass sich die Gesellschaft hier auch noch mehr anstrengt und mehr Zugangsmöglichkeiten verschafft.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Das Schwerpunktthema der Januarausgabe der Sichtweisen passt zum Interview mit Rolf Schmachtenberg. Es geht um die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, die er auch erwähnt hat. Die EUTB wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales finanziert. Die Sichtweisen informieren über dieses Beratungsangebot für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Eine Beraterin und ein Ratsuchender berichten darüber aus ihrer Perspektive. Ebenfalls in der Januarausgabe schildert eine blinde Frau, wie sie Fremdsprachen mit Hilfe einer App lernt. Außerdem lernen Sie eine Methode kennen, die hilft, Ziele zu erreichen. Sie finden die Beiträge auf sichtweisen-online.org und können das gesamte Magazin auch hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen als Printausgabe lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf@dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisenteam sagt Tschüss.